Die Stunde ist geschlagen. Ich stand da und das Lied hat aufgehört und ich dachte, jetzt muss ich raus. Bin total aufgeregt. Ich hab so in meinen Aufzeichnungen geguckt. Die letzte Predigt, die ich gehalten habe, war 2014. 5 Jahre nicht hier gestanden. Okay, für Abendmahl kurz, das ist schon was anderes. Da kennst du die Botschaft des Kreuz, die Botschaft des Jesus. Und die Gedanken dazu sind einfach zu machen, aber eine Predigt ist eigentlich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die Gemeinde auf eine Reise mitzunehmen, die eigentlich die Herzen schneidet und den Geist aufbaut. Diese Reise sollte nach Möglichkeit auch jeden Einzelnen hier in dem Raum treffen. Wie unterschiedlich ihr auch seid. Und diese Botschaft sollte hoffentlich jeden von euch ermutigen, mit Gott weiterzumachen und weiter für Gott zu kämpfen. Manchmal klappt das, manchmal aber auch nicht. Manchmal kommt die Predigt und die schneidet die Herzen und manchmal steht derjenige da, der predigt und merkt, ich habe die Geschwister irgendwie nicht erreicht. Und ich habe wirklich Respekt von jedem, der hier vorne steht, der irgendwas erzählt und sagt, ich möchte euch ermutigen, mit Gott weiterzumachen, auf dem Wandel mit Gott weiterzugehen. Übrigens, ich habe nur eine halbe Stunde. Kann jemand so ein bisschen auf die Uhr gucken, falls ich über die Zeit bin, so mit Zeichen? Lasst uns für die Inspiration, dass Gott in meinem Mund, durch meinen Mund, in euren Herzen arbeitet, beten. Amen. Gott, danke, dass wir jetzt hier zusammenkommen können, Gott. Und wir kommen hier nicht einfach so, sondern weil wir gemeinsam für dich kämpfen. Wir kämpfen gemeinsam in deinem Reich und versuchen unser Leben, soweit es geht, nach dir zu richten, dir zu geben. Und ich möchte auch beten, Gott. Ich weiß es nicht, denn wir zittern die Hände. Aber ich bete einfach, dass du die Worte in meinen Mund legst, Gott. Und dass das, was ich sagen will, das, was ich irgendwie mir ausgedacht habe, dass es die anderen erreicht und dass die Geschwister ermutigt rausgehen und ermutigt in den Kampf weitergehen. Ich danke dir für alles und bete im Namen Jesu. Amen.
Amen.
So, nach 5 Jahren habe ich überlegt, was sollst du predigen? Welches Thema? Was soll denn sein? Und bei so einer Vorbereitung mache ich so, dass ich viele Predigten lese oder höre und gucke, okay, was trifft mich, was ermutigt mich, was ist bei mir auf dem Herzen? Weil das, was nicht bei mir auf dem Herzen ist, irgendwie rüberzubringen, ist sehr schwierig. Und ich habe in den letzten 2 Wochen einiges an Predigten angehört, zu unterschiedlichen Themen. Und ein paar Punkte habe ich für mich mitgenommen. Und die Predigt ist eigentlich Sammelsurium davon, was ich gehört habe. Und als Thema habe ich genommen, mein Leben als Christ. So. Irgendwann in den 90ern haben wir gesagt, wir sind keine Christen, wir sind Jünger. Mittlerweile sagen wir sind Christen. Aber egal, wie du dich nennst, ob du dich als Jünger nennst, als Christ nennst, als Nachfolger Jesu nennst, egal. Du folgst Jesus. Und die Jünger Jesu wurden später auch Christen von Menschen genannt, weil in denen Christus zu sehen war. Und in einer Predigt von Hans-Peter Rouer er hat einen Mensch zitiert, Mike Giaconelli. Und mit diesem Ausschnitt möchte ich eigentlich meine Predigt auch anfangen. Und dieses Zitat geht einfach über unser Leben als Christen. Er schreibt: Einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist Abgestumpftheit der Christen. Ist Indifferenz of Christians. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine Okay-Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändert, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr zu vorigen, radikalen Christen, sondern höchstens noch in nette Menschen. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? Eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Was ist passiert mit dem Evangelium, das durch die ersten Jahrhunderte wie ein wildes Feuer die Welt veränderte und als gefährlich angesehen wurde von den Regierenden? Was ist passiert mit Christen, die voll Feuer waren, die keine Angst kannten, die für die Wahrheit einstanden, egal was es kostete, die ein Dorn waren in einer gottlosen Welt, die willig waren, Jesus nachzufolgen, egal wohin? Was ist passiert mit Christen, die voller Leidenschaft und Dankbarkeit waren, die jeden Tag neu staunten über die Gnade Gottes? Was Jesus und seine Jünger charakterisiert hat, war die Unberechenbarkeit. Jesus hat seine Jünger immer überrascht, indem er in falschen Häusern gegessen hat, indem er mit den falschen Leuten verkehrt hat, mit Steuereintreibern, mit Ehebrechern, mit Prostituierten, mit Leprakranken, mit Abschaum der Gesellschaft und indem er Menschen am falschen Tag geheilt hat. Ich möchte mich selbst so überraschen lassen, dass ich für die anderen Menschen unberechenbar wäre. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird in einer monotonen und berechenbaren Gesellschaft. Die größte Gefahr in der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und überwältigt sind von Jesus. Ich fand die Aussage stark. Eigentlich könnte ich die Predigt jetzt beenden und jeder hätte viel Stoff, einfach im Herzen nachzuforschen und darüber nachzudenken, wo stehe ich? Spricht das über mich? Bin ich irgendwo dazwischen oder brenne ich voll Feuer? Es sind so viele Details in dem Gleichen, aber von all dem Zitierten schneidet mich der letzte Satz eigentlich am meisten. Er sagt hier, die größte Gefahr in der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und überwältigt sind von Jesus. Was kann ein junger Jesu bewirken, wenn er über Jesus nicht mehr staunen kann? In Offenbarung 2, 4 bis 5 sagt Jesus zu dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Ja. Er erzählt zu dem Engel der Gemeinde und sagt, ich schätze an dir das und das und dass du für mich eingestanden bist und dass du die und jene aus der Gemeinde ausgetrieben hast und dies und jenes. Und letztendlich in Vers 4 sagt er, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Kehr um, sonst werde ich deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wo ist deine Liebe? Wie kommt man zu seiner ersten Liebe zurück? Wie lehrt man seinen Partner wieder zu lieben? Und über seinen Partner wieder zu staunen? Frag Mascha. Man investiert in die Beziehung. Auf jeden Fall nimmt man sich Zeit und tauscht miteinander aus. Man öffnet sich dem anderen gegenüber. Und das kann Wunder bewirken. Und wie soll ich gesagt habe, frag Mascha. Mascha und André haben im Oktober ein Ehewochenende gemacht, wo es um Beziehung geht. Und sie haben diese Zeit investiert. Sie haben diese 2-3 Tage investiert. Und es ist ein christliches Wochenende. Ich kann leider nicht viel erzählen, weil dieses Wochenende basiert auf vielen Überraschungen, die man nicht erzählen darf, falls jemand doch entscheidet, sich da mitzumachen. Aber nach diesem Ehewochenende kann man Mascha und André ansehen, die sind da rausgekommen und sie strahlen richtig. Du merkst, wie sie einfach durch diese 2 Tage, manchmal klappt es in kurzer Zeit, manchmal nicht, aber durch diese 2 Tage, die sie da waren, haben die durch Miteinander, durch Kommunikation miteinander, durch Offenheit miteinander, haben die diese irgendwie, die sagen, wir sind wie frisch verliebt. So, als ob wir gerade geheiratet haben.
Sie müssen ihn missionieren, damit sogar.
Ja, auf jeden Fall. So, wie komme ich zu meiner ersten Liebe zurück? Auf jeden Fall, ich brauche Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen. Und wenn wir mit den Menschen, die Gott nicht kennen, in der Bibel studieren, die erste Bibelstudie, die wir machen, worum geht sie? Sie geht über Gott suchen. Und wie machen wir das? Die Stellen, die wir da immer zitieren, ist zum Beispiel Apostelgeschichte 8, 26, der Kämmerer. In Apostelgeschichte 8, 26 steht, aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und gehe gegen Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Was macht der Kämmerer? Der hat einen wichtigen Job, der hat keine freie Minute, denke ich. Der ist für eine Königin tätig als Schatzmeister. Stell dir vor, der geht zur Königin und sagt, ich habe da von Gott der Hebräer gehört, ich will hingehen und ihn anbeten. Der nimmt sich Zeit, fährt da, weiß ich nicht, wie viele Wochen hin, wie viele Wochen zurück, und die Königin muss ohne ihn auskommen. Aber er tut es. Oder Apostelgeschichte 17, 11 und 12. Diese Stelle zitieren wir auch oft. Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in den Schriften, ob sich es so verhielten. So glaubten nun viele von ihnen, auch von den angesehenen griechischen Frauen und Männern, nicht wenige. Hier steht es auch. Sie waren fleißiger als die Thessalonicher. Und sie haben in den Schriften geforscht, sie haben jeden Tag darin gelesen und sie haben dann Gott gefunden. Sie haben sich dann taufen lassen. Und das ist eine wichtige Sache. Das ist wichtig für die Suche, Zeit zu nehmen. Aber was passiert, wenn du Gott gefunden hast, wenn du getauft bist? Was passiert, wenn wir 10 oder 20 Jahre, also mittlerweile kann ich sagen, hey, ich bin schon seit, wie lange, 23 Jahren Christ. Was passiert dann? Sollen wir aufhören, diese Zeit zu nehmen? Ich würde sagen, keinesfalls. Manchmal verhalten wir uns aber so. Alles ist wichtiger als die Zeit mit Gott. Alles ist wichtiger als die Zeit in der Schrift und im Gespräch mit Gott. Statt unseren Alltag um Gottes Zeit rumzubauen, versuchen wir die Zeit mit Gott in den Alltag reinzuquetschen, wenn wir das überhaupt tun. Wir beten im Auto, wir lesen die Bibel im Zug oder in der Pause, wo es gerade so passt. Es ist immer noch besser, als das gar nicht zu tun. Das stimmt. Aber das ist wie ungefähr wie Fastfood essen. Ab und zu mal schadet es nicht, ist okay. Aber wenn man ständig sich nur von Fastfood ernährt, kennen wir die Folgen. Es ist nicht gesund. Und die Frage ist, welche Beziehung mit Gott möchte ich? Möchte ich eine gesunde Beziehung oder eine ungesunde Beziehung? Und seid ihr gewiss, da ist auf jeden Fall einer, der diese Beziehung nicht will. Und das ist der Teufel. Er wartet sehnsüchtig, dass du schwächelst. Er wartet sehnsüchtig darauf, dich anzugreifen und deine Beziehung zu Gott zu zerstören. Und so komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wir sollten in der Gewissheit leben, dass es Teufel gibt. Glaubst du denn, dass es Teufel gibt? Ich denke, keiner, der hier sitzt, glaubt daran, dass es Teufel nicht gibt. Aber manchmal leben wir und verhalten wir uns so, als ob es Teufel gar nicht gibt. Wir wurden getauft, wir wurden gerettet, unsere Sünden wurden abgewaschen und wir leben unser Leben, wir sind froh, aber wir denken gar nicht an den Satan, dass er immer auf der Lauer liegt. Und Satan gibt's. In Hiob 1, Verse 6 bis 12 erzählt die Bibel uns, dass es Satan gibt und dass Satan sogar mit Gott per Du ist und Gott ihn Sachen machen lässt. Satan ist ein gefallener Sohn Gottes. Okay. Ich wollte eigentlich in Hiob und bin in Jeremia gelandet. Bis 12. So, es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herr und sprach: Ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht im Lande. Schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher verwahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Gut hat sich ausgebreitet im Lande. Aber recke deine Hand aus und taste an alles, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan aus von dem Herrn. Es gibt Satan und Satan ist per Du mit Gott. Und manchmal lässt Gott Satan auch Dinge machen. Wenn du in Lukas 4, 5 bis 7 guckst, führt Satan Jesus auf den Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und er sagt ihm: Wenn du mich anbetest, will ich dir alle diese Macht geben. Denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Was antwortet Jesus? Hey Satan, du hast irgendwas nicht verstanden. Die Erde gehört mir, ich habe sie geschaffen. Nein, was Jesus macht, er widerspricht nicht dem Satan. Er sagt nicht: Hey, du hast keine Macht auf dieser Erde, du kannst mir diese Reiche nicht geben. Nein, Jesus akzeptiert Macht Satan auf dieser Erde. Und er antwortet ihm nur: Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm alleine dienen. Er nutzt das Wort, um gegen Satan anzustehen. In 1. Petrus 5 wird Teufel als der brünende Löwe beschrieben, der umherirrt und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn ich das Tierreich anschaue, halten sich sehr oft die Tiere, insbesondere die Beutetiere, in Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaften dienen dazu, einander zu schützen. Die schützen einander, indem sie zusammenkommen, wenn sie genug Kraft haben und mächtig sind, wie Bullen zum Beispiel. Die schützen ihre Jungen, indem sie die in die Mitte nehmen und gegen die Löwen sich aufstellen. Oder irgendwelche kleinen Tiere, die einfach überall sind, aber in Gemeinschaft leben und einander Bescheid geben: Hey, da ist Gefahr, und dann können sie sich schnell verstecken. Aber wir Menschen und insbesondere in Deutschland haben diese Eigenschaft verlernt. Uns geht es zu gut. Wir brauchen nichts zu fürchten. Wir haben alles. Wir haben Essen, Trinken, wir haben Spaß. Wir haben verlernt, uns zu fürchten. Geschwister, wir brauchen Gemeinschaft, um diesen Kampf zu bestehen. Ohne Gemeinschaft schaffen wir es nicht. Prediger 4, 9 bis 12. Prediger 4. Hardware ist schwer. Die Software ist viel einfacher. Man drückt auf den Knopf und dann funktioniert es. So, Prediger 4, 9 bis 12. Prediger 4, 9 bis 12 sagt, dass wir einander brauchen. So ist es ja besser, zwei als eins, denn sie genießen doch ihre Arbeit wohl. Fällt ihr einer, so hilft ihm sein Gesell auf, weh dem, der allein ist. Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen und eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht entzwei. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander, um nicht aufzugeben. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Es gibt okay Zeiten. Und wir brauchen einander, um durch all diese Zeiten zu gehen. Und zu allerletzt, wir sollen nicht nur das alles tun, sondern wir sollten auch in Christus leben. In der Bibel wird oft der Begriff in Christus und Christus in uns benutzt. In Jesus zu sein, beschreibt eine Beziehung zu Jesus, zwischen Jesus und seinen Jüngern. In Johannes 6, 56 steht, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. In Johannes 15, 5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 17, 21 steht, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es gab mal Anfang des letzten Jahrhunderts deutschen Theologen Adolf Deismann, und er hat seine Professorarbeit über diese Formel in Christus geschrieben. Und er hat gezählt, okay, wie viel Mal gibt es denn im Neuen Testament? Im Neuen Testament gibt es 196 Mal geschrieben, dass der Christ in Christus ist und der Christus in Christen. 164 Mal in Paulusbriefen, 24 Mal im Johannesevangelium und seinen Briefen und 8 Mal in der Apostelgeschichte und Petrusbriefen. Wir sind in Christus und Christus in uns. Bin ich zu schnell? Nee, kein Problem. Ist alles gut. So. Leider, in den neuen Übersetzungen werden viele Stellen übersetzt nicht wir sind in Christus oder er war in Christus oder er ist in Christus, sondern es wird übersetzt, er hat Glauben an Jesus. So. Aber es ist nicht dasselbe. Er hat Glauben an Jesus und er ist in Jesus. In jemand drin zu sein, beschreibt nicht, dass ich es ist ein bisschen dieses Ganzen, in jemand drin zu sein, das beschreibt nicht eigentlich, dass ich wie ein Werkzeug in einem Koffer sitze oder dass ich in jemand drin sitze, sondern das beschreibt diese enge Gemeinschaft. Im Griechischen ist das Koinonia und übersetzt ist das Gemeinschaft durch Teilhabe. Durch Teilhabe. In diesem Sinne wird die Präposition eigentlich normalerweise in der deutschen Sprache nicht eingesetzt. Also wir sind verheiratet, ich bin verheiratet mit Marina, nicht in Marina. Oder Victor ist befreundet mit Joanna, nicht in Joanna. Aber es gibt zumindest eine Ausnahme, und zwar das Wort verliebt. Ich bin verliebt in Marina. Victor ist verliebt in Joanna. Und überleg dir mal, was macht einer, der verliebt ist? Frag Victor. So. Man denkt ständig an denjenigen. Man kann es nicht abwarten, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Man sucht jede einzelne Gelegenheit. Man nimmt sogar lange Reisen auf sich, um denjenigen zu sehen. Victor war in Istanbul, um Johanna zu sehen. Johanna ist jetzt nach Düsseldorf gekommen, um Victor zu sehen. Man scheut keine Kosten und Mühen. Wenn man in ein Mädchen verliebt ist, dann erzählt man jedem über sie, ob diejenige das hören will oder nicht. Er kann es einfach nicht zurückhalten. Es tut demjenigen auch sehr leid, wenn er dem Mädchen wehgetan hat oder irgendwas getan hat, was es dem Mädchen nicht gut geht. Und er träumt von der Hochzeit und gemeinsamer Zukunft. Was ist denn mit dem Christen? Was ist mit dem Christen, der in Christus ist und in ihm bleibt? Sollte er nicht an Jesus so oft denken wie möglich? Sollte dieser Mensch, der in Jesus ist, nicht an Jesus und seine Worte immer wieder nachdenken? Ist dieser Mensch nicht interessiert daran, zu erfahren, was Jesus zu sagen hat? Er würde wie dieser verliebte Junge jedem über Jesus erzählen, ob du hören willst oder nicht, weil es ihn erfüllt. Es tut ihm weh, wenn er irgendwas tut, was Jesus verletzt. Und er freut sich auf die zukünftige Vereinigung mit ihm in der Ewigkeit. Und das ist in Christus sein. Lasst uns die letzte Stelle lesen in Kolosser 1, Verse 26 und 27. So, Paulus erzählt hier so ein wenig über sich und Christen, und im Vers 26 heißt es, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbar seinen Heiligen. Denn Gott kundtun wollte, was das sei, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses und den Heiden, welcher ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbar seinen Heiligen, denn Gott kundtun wollte, was da sei, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses und unter Heiden, welcher ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist ein verborgenes Geheimnis. Es ist was Besonderes. Nicht du als Christ bist was Besonderes. Du bist ein Mensch. Sondern Christus, der in dir lebt, ist was Besonderes. Du bist von Gott ausgesucht worden, der Träger dieses besonderen Geheimnisses zu sein. Nimm dir Zeit für die Beziehung mit Jesus. Sei dir im Klaren aber, dass es da mindestens einen gibt, der diese Beziehung nicht will, und das ist der Teufel. Und sei in Christus, damit er in dir sein kann. Amen.